Heute ist Mittwoch, der 16. Dezember. Wir starten ins letzte Kapitel des Jesaja-Buches, müssen also bald Abschied nehmen. Und ich sag schon mal, die heutigen Verse finde ich richtig stark. In den ersten beiden geht es um den Tempel und um mehr. Und in den letzten beiden um Tempelfunktionäre. Hören wir auf den dritten Jesaja. Hören wir auf das, was Gott uns sagen möchte. Und es beginnt im ersten Vers mit der fantastischen, aber auch lapidaren Formulierung: Yahweh spricht. Das ist die Stärke eines Prophetenbuches. Da wird nichts erzählt, da kommen keine Vertellekes, keine Beispielgeschichtchen, keine Anekdötchen. Da wird gesprochen, was gesprochen wurde. Und so nehme ich euch mit hinein in den Text. Yahweh spricht: Der Himmel ist mein Stuhl und die Erde mein Fußbänkchen. Ja, also das eine steht wirklich da, das Wort Stuhl. Das Fußbänkchen, gut, das ist meine Übersetzung. Rate mal, was da im Original steht. Natürlich dieses schöne, alte, sperrige Wort Fußschemel. Aber der Reihe nach. Zum Stuhl. Die meisten Bibeln reden natürlich vom Thron. Das ist angemessen. Der Himmel ist mein Thron. Ja, das ist wohl auch gemeint. Aber das Hebräische ist klasse. Es spricht vom Stuhl. Und diese Vorstellung, diese Übersetzung, die ich euch mal gönnen möchte, die erzeugt schon bei mir ein leichtes Schmunzeln. Und das tun wir in diesen Tagen viel zu wenig. Passend zum Stuhl denke ich an ein Fußbänkchen, ein Bänkelchen oder einen Fußschemel. Ja, unsere Kinder hatten, als sie klein waren, ihren Thron, ein Töpfchen. Und davor ein Fußbänkchen zum Bilderbuch angucken. Für antike Menschen gehört der Thron und die Fußbank zusammen. Der Tempel auf Zion konnte als Fußschemel angesehen werden. Aber das ist viel mehr als ein niedliches Bild. Die Erde als Fußschemel Gottes. Der Akzent liegt auf Erde. Damit ist die ganze Erde gemeint. Das heißt, die ganze Erde ist sein Fußschemel. Und da hört man schon einen leicht kritischen Unterton. Das bedeutet nämlich, es gibt keinen besonderen Ort. Alle Orte sind Fußschemel. Damit wird der Tempel entgrenzt. Und zugleich erweitert. Alles, was Gott und Tempel verbindet, wird hier aufgebrochen und auf alles Irdische erweitert. Ja, da kriegen Tempelfans bis heute Schnappatmung. Da bleibt den Zuhörern vom dritten Jesaja die Luft weg. Die Priester kippen um. Herzkasper. Es geht um den Tempel. Und so geht es weiter mit einer rhetorischen Frage. Was ist das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Und was für ein Ort, an dem ich ruhen könnte? Ja, wir sind kurz vor dem Wiederaufbau. Der Tempel soll wieder aufgebaut werden. Das ist eine besondere Zeit. Herausforderungen, auch gleichzeitig Lasten. Ja, der Tempelaufbau, der wirft auch Fragen auf. Braucht Yahweh einen Tempel? Die, die im Exil in der Verbannung in Babylon gelebt haben, die hatten da keinen Tempel. Das ging auch ohne. Ging das schlechter? Hier in diesem Text heißt es, dass die ganze Erde der Fußschemel Gottes ist. Die ganze Erde ist ihm daher gleich nah. Er braucht keinen Tempel. Braucht er einen, um quasi an einem besonderen Ort sich ausruhen zu können? Ja, was für ein Bild. Wäre Gott sonst in dieser Welt quasi obdachlos ohne Tempel? Ja, es gibt in den Psalmen Aussagen, die reden davon, dass Gott mit seiner Bundeslade zu seinem Ruheplatz kommen soll. Und damit ist der Tempel gemeint. Psalm 132, Vers 8. Unser Prophet, der dritte Jesaja, zeigt sich hier als ganzer Prophet. Er hinterfragt die Frömmigkeit seiner Landsleute. Die Lieder, die Glaubensvorstellungen. Nein, der Tempel kann kein Haus für Gott sein. Aber wozu dann einen bauen? Wer braucht den Tempel? Brauchen die Menschen ihn? Brauchen sie den Tempel, damit sie erfahren, Gott sieht uns, wenn wir in seinem Haus sind? Vers 2 antwortet: All dieses hat meine Hand gemacht, und so entstand dies alles. Ich blicke freundlich auf die Elenden und Verzagten, auf alle, die mit Furcht und Zittern auf mein Wort achten. Okay, Yahweh ist der Schöpfer. Er hat alles gemacht. So groß ist seine Hand, seine Macht. Wie kann er da in einen Tempel passen? Zu klein. Gott braucht den Tempel nicht, um sich um seine Leute zu kümmern. Es heißt einfach, er blickt freundlich auf die Elenden und Verzagten. Er blickt auch ohne Haus auf die Elenden und Verzagten. Das ist pures Evangelium. Du wirst von Gott gesehen. Jetzt, in dieser Zeit, harter Lockdown, Ausgangsbegrenzungen, Ausgangssperre, Isolation, diese ganzen Begrenzungen. Und du suchst nach Worten, um deine Gefühle zu beschreiben. Du weißt noch gar nicht, wie es dir mit all dem wirklich geht, weil sich alles so neu anfühlt, so unwirklich. Und Yahweh sagt dir: Ich sehe dich. Aber Gott sagt noch mehr: Ich sehe auf die, die mein Wort mit Furcht und Zittern achten. Ja, das ist eine schöne Redewendung im Deutschen, mit Furcht und Zittern. Also, was heißt schön? Sie ist zumindest sehr verständlich, eine bildhafte Redewendung. Aber ist die Frage, ob es die überhaupt so im Hebräischen gibt? Ja, was steht denn da? Und was meint das, was da steht? Das Hebräische hat hier nur ein Wort: Entgegenbeben. Ha, was für ein Wort! Also, das soll dann wohl heißen, wenn wir dem Wort Gottes entgegenbeben, dann sieht er uns. Ja, und wie mache ich das? Es könnte in die Richtung gehen, wenn wir seinem Wort entgegenfiebern, wenn wir gespannt und erwartungsvoll uns seinem Wort nähern, wenn wir Ehrfurcht und Respekt als lockende Vorfreude spüren. Wenn wir einen Hauch von dem verspüren, ja, was dieses Geheimnis umschreibt, Gott spricht zu uns, dann sieht er uns. Das geht in die absolut einzigartige Richtung, dass das Wort der Tora und der Propheten wichtiger ist als der Tempel. Also wichtiger als der Tempelneubau ist Hörbereitschaft, Lesebereitschaft. Das Wort Gottes nimmt den Platz ein. Du suchst die Nähe zu deinem Gott, dann suche die Nähe zu deinem Wort. Nähere dich erwartungsvoll. Klingt das nach einem veralteten antiken Propheten? Auf gar keinen Fall. Ich finde, sein prophetisches Wort ist für mich wenigstens heute brandaktuell. Und ich frage, was für einen Umgang mit der Bibel pflegst du? Das fragt dich der Prophet. Hast du eine Kultur des Hörens und Lesens in Bezug auf das Wort Gottes entwickelt? In den beiden Versen 3 bis 4 wendet sich der dritte Jesaja seinen Kollegen von der anderen Fraktion zu, den Priestern, den Tempelfunktionären. Ja, und man braucht selbst kein Prophet zu sein, um zu ahnen, was er von seinen Kollegen der anderen Fraktion hält. Zumal es unter denen auch solche gibt, aber hören wir ihn selbst. Wer einen Stier schlachtet, gleicht denen, die Menschen töten. Wer ein Schaf opfert, denen, die einem Hund das Genick brechen. Wer Speiseopfer darbringt, denen, die Schweineblut opfern. Wer Weihrauch verbrennt, denen, die Unrecht absegnen. Wie sie sich ihre eigenen Wege wählen und Gefallen an ihren Abscheulichkeiten finden, so werde auch ich ihre Misshandlungen wählen und über sie kommen lassen, wovor ihnen graut. Denn ich rief, und niemand antwortete. Ich sprach, und niemand hörte zu. Genau das ist die Gefahr. Der Tempelbetrieb kann hochgefahren werden. Der Kultus, das Gottesdienstfeiern, alle können aktiv sein, und doch hört niemand auf Gott. Die eigene fromme Betriebsamkeit kann Ohr und Herz verstopfen. Dafür findet der dritte Jesaja klare, messerscharfe Worte, zugespitzt, eine wüste Polemik. Mit unserem Propheten ist nicht gut Kirschenessen. Was er im Einzelnen bei den Propheten, beziehungsweise bei den Priestern, die sind natürlich gemeint, ankreidet, das ist gar nicht so leicht rauszukriegen. Da werden Rinder für Jahwe geschlachtet und zugleich haben vielleicht Götzendiener am Gottesdienst teilgenommen, zu deren religiöse Praktiken auch Menschenopfer gehörten. Oder geht der Prophet so weit zu sagen, dass die Tieropfer im Tempel genauso verwerflich sind wie Menschenopfer oder überhaupt Menschen totzuschlagen? Der nächste Vergleich würde dann die kleineren Opfertiere betreffen, Schafe. Die zu schlachten ist vergleichbar mit denen, die einem Hund das Genick brechen. Ist auch nicht ganz verständlich, aber ist auf jeden Fall was Ekliges. Die nächste Kategorie sind die Speiseopfer. Die werden mit dem Versprengen von Schweineblut verglichen. Auch ziemlich eklig. Ganz übel. Als letztes kommt das Weihrauchverkokeln dran. Das wird verglichen mit denen, die Unheil segnen. Ja, was soll das sein? Vielleicht geht es hier um Magie- oder Schutzzaubervorstellungen. Also alle Vergleiche münden in dem Urteil, sie gehen ihre eigenen Wege und sind begierig auf alles, was Gott ein Greuel ist. Das geht also. Formal verhalten sich die Priester biblisch, toratreu. Und doch kritisiert der Prophet sie ungestüm, denn es ist möglich, Frommes zu tun und doch nicht zu hören. Ja, das fromme Tun kann den egoistischen Weg kaschieren. Gott findet das zum Kotzen. Dieser Ekel steckt im Wort Greuel. Darauf wird Jahwe reagieren. Sensibilisierte Leser und Leserinnen, Hörer und Hörerinnen werden jetzt was in Richtung Tat-Folge-Zusammenhang erwarten. Richtig. Vers 4. So werde auch ich ihre Misshandlungen wählen und über sie kommen lassen, wovor ihnen graut. Genau das wird hier beschrieben. Die bösen Taten werden mit entsprechenden Folgen auf die Täter zurückfallen. Und was war der Kern des Problems? Denn ich rief und niemand antwortete mir. Ich sprach und niemand hörte zu. Und sie taten das Übel, das in meinen Augen und wählten, was mir nicht gefiel. Der Prophet führt seine Ersthörer und uns als Mithörer immer wieder zum Hören und so zu unserem Herzen. Denn wir hören auf Gottes Wort im Herzen. Was bleibt? Tja, Gott passt in kein Haus, auch nicht ins Gotteshaus. Der Prophet würde die Redewendung Gotteshaus nicht mögen. Und die ganze Erde und nicht nur Zion ist sein Fußschemel. Fantastisch. Die ganze Erde, Jeder Ort kann dir zu einem Ort werden, wo Gott dir begegnet. Ist das nicht traumhaft? Denn es kann dir jetzt sogar beim Hören widerfahren. Immer wenn du dich mit der Bibel beschäftigst, um zu hören, dann wird der Ort, wo du das tust, zu einem Tempel oder besser zum Fußschemel Gottes. Der Ort der Gottesbegegnung ist das Wort Gottes. Als Gemeinde leben wir aus seinem Wort. Wir versammeln uns um sein Wort. Sein Wort wird uns zum Erfahrungsraum. Sein Wort ist unsere Beute. Wenn du deine Bibel aufschlägst, dann ist Gott da und sieht dich freundlich an. Was für eine Einladung. Gut, die Priesterpolemik, diese spitzen Worte, so einseitig und demaskierend, scharfe Rede. Ob der Prophet damit sein Ziel erreicht? Ich befürchte, dass er damit die Gräben zwischen Propheten und Priestern eher vertieft. Mich begleiten die ersten beiden Verse. Und ich möchte in meiner Gemeinde diese Hörkultur fördern, den achtsamen Umgang mit dem Wort. Shalom.